ARD-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und der verspricht euch für heute Abend eine garantiert fußballfreie Sendung voller Kino und Serien. Ich weiß auch gar nicht, warum alle über dieses merkwürdige Fußballspiel reden. Bayern gegen Atletico Madrid. Also erstmal hatten wir schon mal festgelegt, die erste Viertelstunde passiert in einem Champions League-Spiel nie etwas. Ne? Also diese Viertelstunde von Viertel von neun bis neun könnt ihr in Ruhe die Sendung zu Ende hören, da passiert nichts. Und danach, es ist doch klar, was passiert. Ne? 1-0 Lewandowski, 2-0 Müller, dann 2-1 Torres und dann 3-1 Ribéry. Beispielsweise. Ne? Und also, dann ist die Sache eh gegessen. Insofern macht euch locker. Die erste Viertelstunde passiert nichts. Stattdessen haben wir zwei wirklich tolle Gäste heute Abend, die ich mitgebracht habe aus London. Da habe ich sie nämlich getroffen. Das sind Anthony und Joe Russo, die beiden Regisseure des aktuellen Marvel-Superheldenfilms The First Avenger Civil War. Die beiden haben auch schon den vorigen Film gemacht und werden, das ist ganz interessant, auch die letzten beiden großen Avengers-Filme machen, nämlich Infinity War Teil 1 und 2. Mit den beiden habe ich gesprochen darüber, was es bedeutet, so einen Blockbuster überhaupt mal auf die Beine zu stellen, wo die Gefahren lauern. Das sind nicht wenige, wenn man so viele 100 Millionen in die Hand nimmt und dazu verpflichtet ist, erfolgreich zu sein. Die beiden heute Abend also bei uns in der Sendung. Dann gucken wir in die Neustarts der Woche im Kino, als da beispielsweise wären 999. Das ist ein Polizeithriller, so ein bisschen à la Heat bzw. Departed unter Feinden. Ziemlich starbesetzt, fand ich ganz gut. Es gibt einen zweiten Teil von Bad Neighbors, dieser Nachbarschaftskomödie mit Seth Rogen und Zac Efron. Ja, ob die was kann oder vielleicht eher nicht, entnehmt es meinem Tonfall. Sprechen wir nachher drüber. A Bigger Splash ist das Remake des Films Swimming Pool von 2002. Den fand ich ganz interessant. Und dann gibt es natürlich auch noch jede Menge News aus der Welt des Films und der Serien. Das alles in der nächsten Stunde. Eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Detective R., das erste Mal, dass Sie überfallen wurden, ist nicht lustig.
Ich habe nur Fotos von meiner Familie, von meinen Töchtern, unserem Haus, von der Schule meiner Töchter.
Willkommen in der realen Welt. Als Filialleiter sollten Sie wissen, dass das Monster jetzt digital geworden ist. Seien Sie vorsichtig, was Sie Insta, Google, Tweet facen.
Eins meiner neuen Lieblingsworte, Insta, Google, Tweet facen. Und damit sollte man vorsichtig sein, wenn man Filialleiter einer Bank ist. Diesen guten Tipp gibt's im Film 999 von Sergeant Detective Jeffrey Allen, gespielt von Woody Harrelson, so ein alter Hase im Lösen von kniffligen Kriminalfällen, in diesem Fall zuständig für den Banküberfall, zu dem er gerade gerufen worden ist. Was er in dem Augenblick nicht weiß, dieser Sergeant Detective Jeffrey Allen, wir aber als Zuschauer sehr wohl, ist die Tatsache, dass diese Bank nicht von irgendwem ausgeraubt worden ist, sondern von seinen eigenen Kollegen. Verzeihung, da saß mir was im Hals. So, es sind also einige korrupte Cops unterwegs in diesem Film, die das auch nicht ganz freiwillig machen, dieses Überfallen von Banken. Die stehen unter der Knute einer ziemlich robusten und ruppigen Russen-Mafia-Chefin, die heißt Irina Valtlov und wird gespielt von Kate Winslet. Ganz interessant, eine Rolle, in der wir sie wirklich so noch nie gesehen haben, in einer ganz strangen Föhnwelle, die sie trägt, blondiert und so richtig auf, darf man das sagen, russische Tussi gemacht oder ist das dann politisch inkorrekt? Sie sieht auf jeden Fall so aus, wie man sich klischeehaft so eine russische Gangster-Tussi vorstellt. Sie hat hier alles im Griff, auch die korrupten Cops, die jetzt hier Banken überfallen. Schwierig wird es, als die Jungs einen Job erledigt haben für ihre Chefin Irina, die aber hinterher sagt, das reicht nicht. Ihr müsst nochmal losziehen und diese Bank auszunehmen wird nochmal deutlich schwerer, als es bei der letzten Bank war, sodass die Jungs auf eine ziemlich brutale, heftige Idee kommen.
Wir könnten es mit einem 999 versuchen.
Hey, das ist gar keine schlechte Idee.
Verschafft uns 10 Minuten.
Das ist echt ein beschissener Witz.
Yo, 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 genug von dem Kopfscheiß. Ich höre, 999, was bedeutet das?
Gute Frage in diesem Film. Nicht alle Beteiligten wissen, was dieser 999 sein soll. Und wenn ihr euch ähnlich wenig mit amerikanischem Polizeijargon auskennt wie ich, fragt ihr euch das ebenso. Deshalb wird es auch gleich im Film beantwortet.
Bei 999 fahren sämtliche Einheiten dahin, wo es den Cop erwischt hat. Dann ist Jagdsaison. Jeder will ein Stück vom Cop-Killer.
Du drückst ab und die ganze Polizei geht vor die Hunde.
Und ihr seid absolut sicher, dass ihr das hinbekommt?
Oh ja.
Das ist auch für diese Polizeitruppe, die schon eine Menge Scheiß gebaut hat, eine ganz besondere Herausforderung. Sie spielen wirklich mit dem Gedanken, einen ihrer Kollegen umzunieten, damit sämtliche anderen Einheiten zu diesem Polizistenmord gerufen werden, damit sie in genau dieser Zeit freie Bahn haben, diese Bank zu überfallen, um an dieses eine Schließfach dranzukommen, das Irina Vlaslov haben will, wo etwas drin ist, was ich gar nicht näher erklären werde an dieser Stelle, weil ich das natürlich nicht spoilere. Wichtig ist es für Irina, dieses Schließfach leer zu räumen. Wichtig ist es für die Jungs, diesen Überfall zu machen, denn ansonsten geht es ihnen selbst an den Kragen. Aber der Knackpunkt ist tatsächlich dieser 999, also dieses Ding auszulösen, wo ein eigener Kollege bei draufgehen müsste. Der Film ist grundsätzlich relativ spannend gemacht. Es geht rasant los, gleich in der ersten Szene schon. Zwischendurch gibt es dann so ein paar Längen, die ich aber unterm Strich nicht so wahnsinnig schlimm fand. Also es gibt ein paar kurze Momente, in denen man so denkt, ja gut, so vielleicht mal so 20 Sekunden vorspulen. Ist aber nicht so dramatisch. Knapp 2 Stunden ist der ganze Film lang. Und mich hat er erinnert so ein bisschen an eine Mischung aus Heat, den einige von euch kennen werden. Absoluter Klassiker. Oder auch an Departed unter Feinden mit Leonardo DiCaprio und Mark Wahlberg, wo es ja auch darum geht, rauszukriegen, wer steckt hier eigentlich mit wem unter der Decke, wer arbeitet wirklich mit wem zusammen. Auch dieser Film hier, 999, hat nämlich ein paar ganz gute Finden, die einen auf eine falsche Fährte locken und wo man dreimal um die Ecke denken muss, um dann am Ende zu schnallen, was hier eigentlich gespielt worden ist. Ab Donnerstag im Kino, die Besetzung verdient insofern noch ein bisschen mehr Anerkennung, als ich bisher genannt habe. Woody Harrelson, habe ich gesagt, spielt diesen Oberkopf, der versucht, das ganze Ding aufzulösen. Kate Winslet spielt diese russische Mafia-Chefin, aber auch sonst ganz cool. Casey Affleck, kleiner Bruder von Ben Affleck, spielt den Neuen in der Runde. Das ist derjenige, welche dem es an den Kragen gehen soll. Anthony Mackie sehen wir parallel im Augenblick gerade im Kino als Falcon bei den Avengers, spielt hier mit. Chiwetel Ejiofor, bekannt geworden mit 12 Years a Slave, ist auch einer aus dieser Truppe. Und was ich ganz witzig finde ist, dass zwei Serienhelden hier zusammen auf der Leinwand stehen, nämlich zum einen Aaron Paul, ne, ihr wisst, Breaking Bad, und zum anderen Norman Reedus aus The Walking Dead spielt auch mit in 999, und damit sind es tatsächlich dann schon einige namhafte Künstler, die ihr da ab Donnerstag sehen könnt. Bereits seit Donnerstag im Kino ist der neue dritte Captain America Film The First Avenger Civil War, und es überrascht wenige Leute, dass der seit Donnerstag übers Wochenende extrem erfolgreich läuft. Das haben die Marvel-Filme in den letzten Jahren irgendwie immer geschafft. Man fragt sich so ein bisschen nach dem Geheimnis dahinter, denn parallel tut sich das DC-Abenteuer im Kino relativ schwer. Batman vs. Superman seit 5 Wochen im Kino, und dann kommt so ein neuer Marvel-Film, der große Konkurrent von DC, raus, und innerhalb von nur wenigen Tagen haben die das quasi schon in die Tasche gesteckt. Dieses andere Ding, was da seit fünf Wochen versucht, auf ähnliche Besucherzahlen zu kommen. Über 200 Millionen Dollar hat dieser dritte Captain America Film nach jetzt wenigen Tagen eingespielt. Die Starttermine lagen ja relativ dicht beieinander, aber sind trotzdem in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich gesetzt worden. Fakt ist, die Nummer läuft für Marvel einfach sehr gut, auch jetzt wieder mit Captain America Teil 3. Und woran das eigentlich liegt, was dafür Voraussetzungen für erfüllt sein müssen, das wollte ich rauskriegen und habe mich deshalb mit den beiden Regisseuren des Films getroffen, Joe und Anthony Russo, Geschwister, so wie es auch bei den Wachowskis ist, ihr wisst schon, den beiden Regisseuren der Matrix-Filme, oder so wie es ja auch bei den Coen Brothers ist, also so ganz neu ist dieses Modell nicht, 2 Brüder, die zusammen Filme machen, diese beiden jetzt also verantwortlich für das Marvel-Universum, wie es ja genannt wird. Sie haben vor diesem schon den 2. Captain America-Film The Winter Soldier gemacht, und sie werden, das steht jetzt schon fest, auch die beiden großen Abschlussfilme machen, der Avengers, also die beiden Filme Infinity War 1 und Teil 2. So, ich habe sie beide getroffen und habe gedacht, machst du denen erstmal ein Kompliment und sagst, also was mir positiv aufgefallen ist, ist dieser Trend, dass ja mittlerweile auch bei den Superheldenfilmen wieder mehr in realen Filmsets gedreht wird und nicht mehr mit so wahnsinnig viel CGI, mit computergenerierten Bildern, nicht mehr so wahnsinnig viel mit Greenscreen gedreht wird. Und während ich das so sage, sehe ich schon, wie diese Brüder mir gegenüber sitzen und immer breiter anfangen zu grinsen, sodass ich noch nachgeschoben habe. Oder, sagt mal, oder ist das ganze CGI-Zeugs einfach nur so gut geworden, dass es mir nicht mehr auffällt?
I think this movie has more CGI shots than any Marvel movie to date.
I think Winter Soldier might have had a similar misperception. Like, yes, we love basing things in the real world and we like grounding it in real world texture. And we look for all the opportunities we can to stage things in the real world. But I think where we do a lot of our work is figuring out how do we make the CG look like it's real world.
Schön den beiden Jungs mal auf den Leim gegangen. In der Tat haben sie gesagt, ist es so, dass es der Marvel-Film ist mit den meisten CGI-Effekten überhaupt bisher. Wenngleich wir gerne an realen Sets drehen und auch versuchen, so viel wie irgend möglich dort zu drehen. Aber unterm Strich ist es dann doch wahnsinnig viel geworden. Und dann haben wir an der Stelle ein bisschen weitergemacht, weil ich wissen wollte, okay, was hat sich denn verändert? Weil sie auch gesagt haben, wir versuchen, die realen Drehbedingungen dem CGI und dem Greenscreen anzupassen. Was heißt das?
So we work very closely with our visual effects department to really understand how exactly we move the camera when there's an actual cameraman holding the camera in a scene, how we like the camera to respond to action. We just spend a lot of time like aging and texturing in the CGI environment, which is like, you know. So that's, and we do a lot of work to make the CGI look real. And I think that it creates an impression that we do more practical shooting than we actually do.
They're an incredible VFX team.
Daher kommt also dieser Gedanke, den man hat, wenn man in den Film reingeht und sagt, sieht wirklich alles extrem echt aus. Ganz spannend gemacht. Früher war es so, müsst ihr euch vorstellen, man hat diese Greenscreen-Boxen gehabt, in denen die Schauspieler standen, alles drumherum grün. Boden grün, Wand hinten grün, Decke oben grün nach Möglichkeit. Und dann gab es Kameras, die aufgebaut worden sind, die haben also einfach erstmal nur die Schauspieler gefilmt. Und dann sind die Effektteams drangegangen und haben für diese nur mit den Schauspielern gedrehte Szene angefangen, Hintergründe zu bauen, die sich dann so drehen, dass es aussieht wie eine Kamerafahrt. Jetzt sagen Anthony und Joe Russo, sind wir quasi genau von der anderen Seite rangegangen. Wir haben uns vorher schon genau überlegt, wie es hinterher im Film aussehen soll, haben vor dem Greenscreen eine richtige Kamerafahrt gemacht und den Hintergrund quasi dann einfach stehen lassen. Es ist also nicht mehr der Hintergrund, der sich vor der Kamera bewegt, sondern es ist die sich real bewegende Kamera vor einem stehenden, hinterher eingebauten Hintergrund. Das macht die ganze Sache wesentlich dynamischer und lässt es dann wesentlich echter aussehen. Interessant auch die Tatsache mit den Superhelden an sich in diesem Jahr eigentlich Captain America Film. Es sind wahnsinnig viele. Es ist eigentlich deutlich mehr ein Avengers Film als nur ein reiner Captain America Film. Und eine Figur, werden die von euch auch gemerkt haben, die schon drin waren seit Donnerstag, ist der neue Spider-Man, der für eine Menge Lacher sorgt im Film und der auch ein paar besondere Akzente setzt. Also musste ich die beiden natürlich fragen, wo kam die Idee her, warum jetzt dieser Spider-Man zurück im Marvel-Universum?
The idea of bringing Spider-Man into the Marvel Cinematic Universe was very exciting because up until this point he's existed outside the Cinematic Universe only. He's in standalone movies through Sony Studios. So to be able to bring him into the collection of the Avengers was a very exciting opportunity for us. And also again to reinterpret the character in a way that we hadn't seen him done yet, like more youthful, more specific to a high schooler. The other thing we tried to do with the character is we wanted to update his relationship with his Aunt May, make it feel like a more contemporary, modern relationship.
You know, what are the reality of it? And I know it's not necessarily speaking to your question, which was, what do we think of reboots? The, you know, filmmaking moving forward is really about branded content. That's what it is.
Interessanter Aspekt. Bisher war es bei Spider-Man immer so, bei den beiden Serien, die es gab. Spider-Man ging immer los mit einem Solo-Abenteuer. Beim ersten Mal waren es 3 Teile. Beim zweiten Mal mit Andrew Garfield sollten es 3 sein, sind dann nur 2 geworden. Und jetzt beim dritten Mal Spider-Man macht man es so, man lässt ihn nicht erst Solo auftreten, sondern man führt ihn ein, zusammen mit den anderen Helden, guckt, wie das funktioniert. Offenbar sehr gut, in Klammern, mit diesem sehr jungen Spider-Man, der auch ganz anders sich gibt als die beiden Peter Parker / Spider-Man, die wir vorher hatten und der danach dann erst in sein Solo-Abenteuer geht. Also auch das ganz klar kalkuliert. Und nochmal kurz zu diesem Thema Marvel Universe. MCU heißt es ja, Marvel Cinematographic Universe. Auch da läuft eine Maschinerie im Hintergrund, die ich spannend finde, denn Es ist mittlerweile nicht mehr damit getan, einen Film zu schreiben, ihn zu drehen und dann den nächsten Film zu schreiben und ihn zu drehen. Das geht, Stichwort Infinity War Teil 1 und 2, den die beiden Jungs auch inszenieren werden. Es geht mittlerweile alles parallel, haben sie mir erzählt.
Yeah, when we wrapped Civil War back in the fall, I would say starting in September, we would move into the edit room and we would spend about half our days editing and about half our days in a room with Marcus and McFeely, the writers. And, you know, we spent many months like that, like developing the story. And they've been off writing drafts now for the past couple months. And we're about to get our first draft from them in a few days. So we're excited for that.
Und damit sind wir dem Kern der ganzen Sache schon deutlich näher gekommen. Sie haben also gesagt, während wir im Schnittraum gesessen haben, um diesen aktuellen Film Civil War zusammenzuschneiden, haben wir schon uns aufgeteilt. Wir haben einen halben Tag im Schnittraum gesessen und haben uns einen anderen halben Tag mit den Autoren getroffen für Infinity War Teil 1 und 2, damit die Übergänge fließend sind, damit die Storys auch fließend sind. Und damit sind wir zu dem Punkt gekommen. Warum funktioniert Marvel bisher so gut und warum hat DC bisher nicht so gut funktioniert? Und da sind die beiden Jungs nämlich die, die sich von den anderen unterscheiden, weil sie gesagt haben, der Clou ist, sich nicht einfach hinzusetzen und für einen Actionfilm eine Actionstory zu schreiben, sondern gerade wenn man mit so vielen Hauptfiguren, mit so vielen Superhelden in einem Film zu arbeiten hat, muss man sich eigentlich hinsetzen und eine Story schreiben wie für eine Novelle.
Throughout our careers, we've been very much into like subverting genre expectations. We play with that a lot in our work, from maybe our first movie, Welcome to Collinwood, through our shows, Arrested Development and Community. We like to manipulate what your expectations are with genre and sort of find ways to twist that and turn that in unexpected ways. And so for us, we felt like the superhero genre had matured to the point now where you sort of have this expectation of superhero defeating villain in Act 3, and that's the big climax. And you know, the idea of telling a superhero movie where the story became very, very personal between two friends at the end of the story in a very, the most complex and sort of disturbing way. That was very exciting to us. And the idea that we could perhaps trick the audience into thinking that they were headed toward what they expect an Act 3 to be in a superhero movie and then flip that on them at the last moment. That for us seemed exciting on a storytelling level.
Sehr coole Kernaussage. We like to manipulate your expectations of a superhero movie. Wir lieben es, eure Erwartungen zu manipulieren, dass man nämlich nicht sagt, okay, Akt 1, Akt 2, Akt 3 und dann kommen die großen Helden und am Ende ist irgendwie so alles sehr durchschaubar, denn das reicht heute nicht mehr für diese Superheldenfilme. Dafür erwarten die Fans auch zu viel. Und die beiden Jungs haben es auf jeden Fall tatsächlich auch richtig gemacht. Werdet ihr feststellen, wenn ihr in den Film reingeht, wenn ihr Superheldenfilme mögt. Hier funktioniert diese ganze Nummer. Es lässt genug Raum nach hinten offen. Es macht neugierig auf das, was danach kommt. Und das sind im Endeffekt genau die Dinge, die bei Batman vs. Superman in diesem vorangegangenen Film, der jetzt seit 5 Wochen im Kino ist, was da zumindest teilweise falsch gemacht worden ist. Sehr spannend, wie das weitergeht. Wie gesagt, mit Infinity War Teil 1 und 2 werden Joe und Anthony Russo auf jeden Fall noch 2 weitere Marvel-Superheldenfilme drehen. Und so, mit der Art, wie die beiden Jungs da rangehen, bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Hier ist eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Zeit für ein paar Neuigkeiten.
D-Radio Wissen.
Film News.
Schweighöfer wants you. Über die bevorstehende erste deutsche Streaming-Serie von Matthias Schweighöfer haben wir immer mal wieder gerüchteweise gesprochen. Jetzt haben wir die Fakten. Noch im Mai sollen die Dreharbeiten beginnen und der Titel der Thriller-Serie wird You Are Wanted lauten. Matthias Schweighöfer wird sie nicht nur produzieren und Regie führen, sondern nun auch die Hauptrolle spielen. Ja, ganz nach dem Schema seiner Kinofilme. Er spielt einen Firmenboss und Familienvater, dessen gesamte Biografie durch einen Hackerangriff umgeschrieben wird. Völlig ruiniert versucht er herauszufinden, wer ihm das angetan hat. You Are Wanted wird, wie schon bekannt, bei Amazon zu sehen sein, und zwar ab Anfang 2017. Noch eine Serie? Bitte sehr. Erst hießen sie schlicht Raumschiff Enterprise, dann The Next Generation, später Deep Space Nine oder auch Voyager, die Star Trek-Serien. Lange gab es da nichts Aktuelles mehr, aber jetzt ist auch hier ein neuer Startschuss bekannt gegeben worden. Im Herbst dieses Jahres starten in Kanada die Dreharbeiten zur neuen Star Trek-Serie. Mit für diese Entscheidung verantwortlich sind natürlich auch die zuletzt extrem erfolgreich im Kino gelaufenen Star Trek-Filme. Filme. Ganz back to the roots wird es wohl auch in der neuen TV-Adaption keinen fancy Space-Titel geben. Bislang ist lediglich die Rede von Star Trek als offiziellen Namen. Das Ergebnis soll im Anschluss zuerst exklusiv beim amerikanischen VOD-Portal CBS All Access zu sehen sein. Ob und wann die neue Star Trek-Serie nach Deutschland kommt, ist noch unklar. Mit den aktuellen Kinofilmen soll sie inhaltlich übrigens nichts zu tun haben. Batman? Nachsitzen. Völlig klar, für Filmverleih Warner sollte es der große Wurf werden, die Kampfansage an die Kollegen von Disney. Batman vs. Superman Dawn of Justice sollte den Marvel Avengers in den Allerwertesten treten. Das hat jetzt, sagen wir mal vorsichtig, so geht so geklappt. Der neueste Marvel-Film The First Avenger Civil War droht schon nach gut einer Woche rechts an Batman und Superman vorbeizuziehen, der schon seit 5 Wochen im Kino ist. Was also ist der Plan? Batman muss nochmal ran, größer und mächtiger werden. Nach dem kommenden Film soll das wohl mit The Batman geschafft werden, wie jetzt durchsickert. Ben Affleck, der dann wohl auch Regie führt, soll es in Gotham mit allen DC-Bösewichten auf einmal zu tun bekommen. Dem Joker, Harvey Two-Face, dem Pinguin und allen anderen bekannten Übeltätern. Wie und wann genau ist noch nicht bekannt, wohl aber, dass der nächste Angriff auf Marvel dann mit aller möglicher Leinwandgewalt gedreht werden soll. Immer nach dem Motto, viel hilft viel.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Könnt ihr euch erinnern, vor 2 Jahren gab es eine Komödie im Kino, die hieß Bad Neighbors. Da war so ein Typ, so ein ziemlicher Spießer mit seiner Frau, die hatten gerade ein Kind zusammengekriegt, wohnten in einer wunderbaren amerikanischen Vorstadt, in einem wunderbaren amerikanischen Vorstadthaus, hatten ihre Ruhe, bis nebenan diese Studentenvereinigung eingezogen ist. Diese durchgeknallten Jungs, angeführt von Zac Efron, die nur noch Radau gemacht haben. Den lieben langen Tag. Und wenn man eins mit frisch gebackenen Eltern nicht machen darf, dann ist es, sie und ihr Kind pausenlosem Radau durch Studentenpartys auszusetzen. Wie das ganze Ding ausgegangen ist, werde ich an dieser Stelle nicht sagen. Einige von euch wollen den Film vielleicht noch sehen, aber es ist irgendwie ausgegangen und es war dann auch irgendwann Ruhe in der Nachbarschaft wieder. Und jetzt, 2 Jahre später, steht eben dieser Spießer mit seiner Frau und dem mittlerweile 2-jährigen Kind vor einem ganz ähnlichen Problem. Im Haus nebenan sind neue Nachbarn eingezogen. Studentinnen.
Ihr wohnt wohl jetzt auch hier? Ja, das ist Privatbesitz und euer Hausfriedensbruch.
Hey, Mac. Hier, Beth hat ein bisschen Sonnencreme.
Ihr seid ja Tiere, runter mit euch.
Das funktioniert nicht. So machst du sie nur noch schärfer.
Klassische amerikanische Komödie, Mac, wieder gespielt von Seth Rogen, hat versucht, sich mit den neuen Studentinnen im Nachbarhaus anzulegen. Die stürzen sich quasi als Mob auf sie. Und Macs Frau hat keine bessere Idee in dem Augenblick, als den Gartenschlauch zu nehmen, um damit die bösen Studentinnen von ihrem Gatten runterzuspritzen, die natürlich allesamt weiße T-Shirts tragen. Und ihr wisst, was passiert, wenn man amerikanische Studentinnen mit weißen T-Shirts mit einem Schlauch abspritzt. Das ist so ungefähr der Humor von Bad Neighbors 2. Man hat sich also gerade mal die Mühe gegeben, noch eine 2 an diese Fortsetzung hinten dran zu hängen. Viel mehr neuen Titel hätte dieser Film auch nicht verdient, weil er tatsächlich genau das gleiche nochmal in grün ist. Interessant wird es dann an einer Stelle, an der er hier irgendwie wieder ins Spiel kommt.
Also die Arbeit nervt leider gerade ein bisschen. Naja, die wollen keine nackten Oberkörper mehr im Laden. Deshalb auch dieser scheiß Affenanzug.
Sieht wie ein sehr weicher Sweater aus.
Ja, ja. Und wisst ihr was noch? Ich bin jetzt der Älteste da im Laden mit 6 Jahren Abstand. Ich musste für meinen Boss einspringen, Mason. Der hatte nämlich Abschlussball.
Teddy, der ehemalige Anführer der Studentenjungs, die vorher in diesem Haus neben Mac und seiner Frau gewohnt haben, der trifft sich hin und wieder noch mit seinen Studienkumpels von damals. Aus allen ist was geworden, nur aus Teddy nicht. Der rennt immer noch mit bloßem Oberkörper durch irgendwelche Kneipen und serviert dort. Ist jetzt aber natürlich genau der Typ, der Mac und seiner Frau helfen soll. Er kennt sich doch aus. Er ist doch damals den Nachbarn auch mit seinen Jungs auf die Nerven gegangen. Also ist der Plan schnell gefasst. Teddy soll sich bei den Mädels einschleichen.
Was stört euch denn an den Jungspartys?
Die Frage wäre, was stört uns nicht?
Wir haben hier geile Partys geschmissen. Pimps and Hoes, CEOs und Firmenhoes, Jungs aus Boise und Idahoes.
Das ist super sexistisch. Ho wie Hure und das bei jeder Party?
Ich meine, oh krass. Oh nein, oh Gott. Ja, du hast wohl recht.
Ja, so weit hatte Teddy bisher nicht gedacht. Also beginnt er, und das ist natürlich gegen den eigentlichen Plan, Sympathien für die Mädels zu entwickeln, die jetzt mit ihrer Studentenvereinigung sich gegen den nervenden Nachbar Mac zur Wehr setzen wollen. Aber nichtsdestotrotz, Teddy und Mac, die alten Buddies, müssen irgendwas gemeinsam unternehmen. Und ein Plan ist auch schnell gefunden. Oder, also, zumindest sowas Ähnliches wie im Plan.
Sie haben nicht begriffen, was in Schwesterlich fehlt. Da ist kein Ich in Schwesterlich.
Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es sogar zwei.
Nein, es gibt nur eins.
Vorne ist ein Schw.
Nein, in der Mitte.
Ist eine Weste.
Ihr könnt's ja alle mal buchstabieren. S-C-H-W-S-T-T-T-E-R-L-I-T-H.
Sehr schön buchstabiert. Vielen Dank, Seth Rogen. Das ist aber auch schon fast das Intelligenteste, was in diesem Film passiert. Das Wort schwesterlich richtig zu buchstabieren. Ansonsten ist es eine Komödie, wie die Amerikaner sie gerne haben, speziell wenn sie so rund um den Spring Break in die Kinos kommt. Das eine Haus der Nachbarschaft ist voll mit Mädels, die Dauerparty machen, und nebenan ist der Nachbar, der versucht, diese Partys zu torpedieren. Kann man sich unter Umständen sogar im Kino angucken, aber ehrlich gesagt auch nur, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat. Wer vor 2 Jahren auch schon im Kino war, der kann sich das jetzt schenken, weil man wirklich letzten Endes denselben Film nochmal serviert kriegt, abgesehen von ein paar kleinen Änderungen. Paar Lacher sind drin, aber wie gesagt, die sind auch nur beim ersten Mal so richtig lustig. Ansonsten könnt ihr, wäre so mein Kompromissangebot, wenn ihr den ersten Teil gesehen habt, auch einfach gut warten, bis das Ding dann irgendwann zum Ausleihen vorhanden ist, da muss man nicht zwingend Kinoeintritt für ausgeben. Ab Donnerstag ist das Ding im Kino, Bad Neighbors 2, so heißt er. Jetzt stellt euch doch einfach mal vor, ihr wärt so ein echt erfolgreicher Rockmusiker. Ne? Und dann hättet ihr aber in letzter Zeit so Probleme mit den Stimmbändern gehabt und hättet eine Operation gehabt an diesen Stimmbändern als Rockstar, als gefeierter Rockstar, müsst euch jetzt wirklich schonen. Also zieht ihr euch mit eurem Liebsten zurück auf so eine Insel, so ein bisschen Rekonvaleszenz, bisschen wieder fit werden. Und dann klingelt das Telefon und euer Ex ruft an, der viele Jahre auch euer Manager war. Und er sagt, ich habe eine total gute Idee, ich komme euch besuchen auf dieser tollen Insel. Und ihr könnt euch aber gar nicht wehren, weil ihr ja nicht reden dürft. Genau das passiert im Film A Bigger Splash, der am Donnerstag in die Kinos kommt, der ein bisschen zumindest ein Remake oder sagen wir mal eine Adaption ist des Films Swimming Pool von 2002. Den Rockstar in diesem Fall spielt Tilda Swinton, sie heißt Marianne, jetzt nicht mit Namen Faithful, aber könnte durchaus auch sein, lassen wir mal dahingestellt. Und Marianne hat sich mit ihrem jungen Lover Paul, gespielt von Matthias Schönartz, mit dem sie aber auch schon seit Jahren zusammen ist, also es ist nicht so ein junger Toyboy, so eine Affäre, sondern schon länger zusammen die beiden, haben sich auf diese Insel zurückgezogen, damit Marianne sich erholen kann, um irgendwann wieder auf der Bühne zu stehen. Und der nervige Ex, der auch früher mal Manager war, ist Harry, gespielt von Ralph Fiennes, der anreist, mehr oder weniger ungefragt, mit seiner Tochter Penelope, gespielt von Dakota Johnson. Das ist die Situation, in der sich plötzlich alle vier wiederfinden. Man sitzt ruckzuck gemeinsam beim Abendessen und Harry macht das, was er immer schon gemacht hat. Allen auf den Sack gehen.
Marianne, leidet Paul hier auch unter seinen Kopfschmerzen?
Harry, aufhört ihr Mist. Sie darf nicht reden und das sage ich nicht nochmal.
Natürlich darf sie reden. Als Björk operiert wurde, hat sie nach 2 Wochen wieder
verdammt,
ganz wunderbar...
Verdammt, das ist mir scheißegal, was mit Björk war, okay? Oder mit Adele. Nein, hier ist alles gut. Mit ein paar Tabletten haben wir alles im Griff.
So ein Typ, der wirklich einem permanent auf den Sack geht. Ralph Fiennes spielt diesen Harry super gut. So einen gealterten Ex-Manager und Produzenten, der die ganze Zeit nur davon redet, mit wem er alles, was für geile Platten aufgenommen hat. Und auch permanent in diesem wirklich eigentlich sehr ruhigen, zurückgezogenen Urlaubsdomizil irgendwo in Süditalien, wo es wirklich ganz nett und ganz ruhig ist, auch den ganzen Tag da im Haus jetzt nur Platten auflegt von den Stones und immer so sagt, hier, hier, hört mal, da, da, das habe ich damals so und so produziert, der also wirklich alle nur nervt. Das ist aber nur vordergründig, denn im Hintergrund merken wir sehr deutlich, Harry ist nicht einfach nur auf diese kleine Finca, dieses Anwesen da in Italien gekommen, um Marianne einen freundlichen Genesungsbesuch abzustatten. Der hat noch eine Rechnung mit ihr offen. Das passt wunderbar ins Konzept. Er hat ja seine ebenfalls junge Tochter Penelope dabei, die ihrerseits einen Blick auf Mariannes jungen Lover Paul wirft. Und ihr seht schon, wo das Ganze hingeht. Es gibt natürlich irgendwann die große Annäherung über Kreuz. Die beiden Ex-Partner von früher merken, dass da noch nicht alles ausgesprochen ist, während sich die beiden Jüngeren, einmal die Tochter des Produzenten und der junge Lover von Marianne, sich auch näher kommen, was natürlich im Desaster enden muss. Ist ein Film, für den man ein bisschen Ruhe mit ins Kino bringen muss, lohnt sich aber sehr, fand ich. Hab den mir sehr gerne angeguckt. Wenn ihr auf dieses ganze Rock'n'Roll-Business steht, dann ist es definitiv ein Film für euch. Es gibt ganz viele Querverweise zu tatsächlich existierenden Künstlern und Bands. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, sorgt das für den ein oder anderen tatsächlich größeren Lacher. Und herauszuheben von allen ist nicht nur Tilda Swinton, die großartig spielt, obwohl sie fast kein Wort redet im ganzen Film, sie darf ja nicht, sondern vor allem Ralph Fiennes, habe ich glaube ich eben schon mal durchklingen lassen, der so ein geiles Porträt abliefert, eines abgehalfterten Rockmusikproduzenten und Managers. Großer Spaß, diesem Mann in diesem Film bei der Arbeit zuzugucken. A Bigger Splash ist ab Donnerstag in den Kinos und ich bin für heute Abend raus. Tom Westerholz sagt Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.